Und ich habe immer gesagt, mich erwischt es nicht. Aber ich kann an jeden sagen, das geht so schnell, das kann man gar nicht glauben. Keiner ist safe. In dem Moment, wo ich dort war, habe ich auch dort gehört. Du kriegst mit dieser Wohnadresse, Gruft oder Meldeadresse definitiv keinen Job. Ich war am Boden. So ehrlich muss man sein. Also, egal aus welchem Grund du am Boden bist, es ist völlig nicht entscheidend. Wichtig ist nur, dass die Leute um dich dir wieder aufhelfen. Die ganzen Kasteln und die ganzen Dekosachen, die hätte ich alles eintauscht gegen das Leben von meiner Freundin.
Sag bitte, ist der kalt?
Mir ist saukalt. Es ist Winter und es ist mir immer kalt.
Ja, man merkt's. Aber wir sind herinnen, das ist eigentlich verhältnismäßig warm. Draußen ist es saukalt, wie wir beide beim Hergehen bemerkt haben.
Ja, wir sitzen im warmen Podcast-Studio mit Pullover. Du hast mir deine Weste gegeben, aber du spielst schon auf unsere heutige Folge an.
Genau. Mein Name ist Matthias Ziegler.
Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ihr hört Weitergedacht, den Podcast der WZ.
Bei dem wir wieder ganz persönlich werden.
Und ganz persönlich werden wir diesmal Petra offenbar zum Thema Obdachlosigkeit.
Genau. Ich habe Herbert Wager getroffen, der auch Bertel genannt wird und der obdachlos war. Er ist so um die 50 Jahre alt und er hat Werkzeugmaschinenmacher gelernt, hat in einer Wohnung gewohnt mit seiner Lebensgefährtin bis zu dem Zeitpunkt, als diese plötzlich verstorben ist. Das hat dazu geführt, dass er obdachlos geworden ist.
Und ist er jetzt immer noch obdachlos?
Heute ist er es nicht mehr. Und genau darüber, wie er aus der Obdachlosigkeit gefunden hat, wie das Leben ohne Wohnung war, darüber habe ich mit Herbert gesprochen. Du warst einmal obdachlos, lebst aber heute wieder in einer Wohnung und bist bei der Caritas aktiv.
Richtig, ja.
Warum bist du obdachlos geworden?
Verschiedene Umstände waren das. Also, du triffst Entscheidungen im Leben und wann manche gingen halt dann nach gewisse Jahren nach hinten los. Also, und dann ist meine Freundin verstorben. Plötzlich. Von einer Sekunde auf die andere tot umgefallen mit einem Gehirnaneurysma. Und es war halt alles auf sie gemeldet, die Wohnung, Auto etc. Und dann war ich in Österreich nicht gemeldet, weil ich halt keinen Meldezettel gehabt habe in dem Moment. Und dann hat eins zum anderen geführt und dann bin ich in einer Situation gekommen, wo ich mir überlegen habe müssen, was ich jetzt weitermache. Und dann bin ich halt wohnungslos geworden.
Wann war das?
Das war im März 2018. Meine Kinder, meine Familie wollte nicht mit reinziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, den Fehler habe ich gemacht. Dann steht er für gerade. Bin ich zur Polizei gegangen am Hauptbahnhof, habe eine Selbstanzeige gemacht gegen das Meldegesetz. Dann habe ich die gefragt, wo er schlafen kann. Die haben gesagt, ich soll es einmal in der Gruft probieren, in Wien, in der Banabitengasse. Dort bin ich dann hingegangen und ja, dann hat sich eins zum anderen ergeben. Also
du hast eine Familie und Kinder aus einer früheren Beziehung?
Ja.
Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 2 Kinder und 3 Enkelkinder mittlerweile, ja.
Und dort wolltest du aber nicht zurück und konntest auch nicht zurück?
Nein, ich wollte schon. Ich habe einen Kontakt gehabt zu meinen Kindern, aber ich habe mir gedacht, okay, für meine Fehler lasse ich meine Kinder nicht büßen, also dass sie da wo mit reingezogen werden, wo sie nicht hingehören.
Das waren eher so ganz einfache Dinge wie Meldezettel ausfüllen, die du einfach nicht mehr geschafft hast in der Situation.
Du brauchst ja nicht, war immer so mein Gedanke. Und wie ich von meiner ersten Freundin gegangen bin und dann meine 2. Freundin kennengelernt habe, wollte ich mir diese eigentlich unnötige Arbeit nicht antun, sozusagen auf der Gemeinde sitzen und stundenlang warten, bis du da drankommst. Und habe das nicht so im Kopf gehabt, dass das vielleicht irgendwann einmal erhebliche Auswirkungen haben könnte, weil es hat alles super funktioniert. Aber dann habe ich unter gewissen Umständen meinen Reisepass und meinen Ausweis verloren. Und wenn du diese neu beantragen möchtest, brauchst du ein Meldezettel und eine Wohnadresse, das sind dann so die kleinen Probleme, die du mit sich ziehst. Und dann ist meine Freundin auch noch verstorben in dem Moment. Also das ist alles so geballt auf mich eingeprasselt. Aber
und ein ja. Ding hat dann das andere bewirkt und so ist dann diese Spirale draus geworden.
Genau.
Wann ist es dir dann richtig bewusst geworden, dass du jetzt obdachlos bist? War das ein Moment oder war das dann eher so schleichend, wo dir bewusst geworden ist, okay, ich habe jetzt eigentlich gar kein Dach mehr über dem Kopf, was mache ich jetzt?
Ja, bewusst ist mir das schon gewesen, wie ich zur Polizei am Hauptbahnhof gegangen bin, das habe ich Selbstanzeige gemacht. Aber dann der Weg in die Gruft, der war unglaublich schwierig, weil du immer selbstständig bist, immer alle Dinge selber geregelt hast und dann aber brauchst du einen Sozialarbeiter für gewisse Dinge, dass du wieder Anschluss findest, sage ich einmal, in der Gesellschaft. Das war ein schwerer Weg da rein, da habe ich mehrere Stunden gebraucht, bis ich mich überwinden konnte. Aber im Nachhinein gesehen war es die beste Entscheidung meines Lebens, ja.
Und hast du dich in dem Moment, wo du bei der Gruft und bei der Caritas um Hilfe gebeten hast, geschämt oder was war das für ein Gefühl für dich?
Natürlich habe ich mich geschämt. Aber die Leute in der Gruft, der Sozialarbeiter, der Roman und der Betreuer, der Michael, die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich mich schämen muss, dass Menschen machen Fehler und ich habe Fehler gemacht. Das Wichtigste ist, dass du nicht stehen bleibst oder sagst, dass du sagst, okay, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, steh auf, mach's besser. Und das Gefühl, das positive Gefühl da drinnen dann, das Reingehen war schon eine harte Sache, bis ich drinnen war, aber drinnen haben mich die Leute super aufgenommen und auch die anderen Kollegen, die was in der Gruft unten gesessen sind am Tagesquartier und du warst ganz normal dabei von Anfang an. Und das war dann am Ende des Tages wie Familie für mich.
Wie hast du diesen Mut dann aufbringen können? Kannst du dich an diese Situation noch erinnern?
Ja, es war im März draußen. Ich habe die Option gehabt, auf der Straße zu schlafen. Dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich das mache, gehe da rein, rede mal mit einer, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich kann nicht mehr aufstehen. Okay.
Aber alleine hättest du es nicht geschafft?
Alleine hätte ich es in dieser kurzen Zeit nicht geschafft. Ich hätte es wahrscheinlich geschafft, aber es hätte wahrscheinlich Jahre gedauert, wenn ich ganz ehrlich bin, bis ich da draußen gewesen wäre. Ich war am Boden. So ehrlich muss man sein. Also, egal aus welchem Grund du am Boden bist, das ist völlig nicht entscheidend. Wichtig ist nur, dass die Leute um dich dir wieder aufhelfen. Die, was dir das Gefühl geben, du bist jetzt was wert, und mir helfen dann.
Wie lange warst du obdachlos?
Insgesamt 9 Monate.
Also so schnell kann es gehen. Ein nicht ausgefüllter Meldezettel und plötzlich bist du die Wohnung los und stehst auf der Straße.
Genau, und so wie er sagt, es kann eigentlich jedem passieren. Keiner ist safe.
Sag Petra, weißt du, wie viele Menschen in Österreich obdachlos sind? Also wie viele jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie Herbert es war?
Also laut Statistik Austria, wo ich nachgefragt habe, waren es im Jahr 2022 fast 20.000 Menschen in Österreich, die obdachlos waren. Das ist die derzeit aktuellste Zahl der Statistik Austria. Das sind immerhin noch weniger als zum Beispiel vor 10 Jahren. Damals waren es nämlich rund 24.000, also im Jahr 2015.
Das heißt, die Obdachlosigkeit in Österreich geht zurück?
Leider nein, weil die Caritas Wien hat mir dazu gesagt, dass aktuell die Anzahl wieder steigt. Von der Caritas Wien habe ich noch dazu erfahren, dass rund 60% der wohnungslosen Menschen in Wien registriert sind.
Gut, das ist klar, weil in der Hauptstadt kommst du natürlich leichter noch in obdachlosen Einrichtungen unter. Mein Eindruck ist ja auch, dass mehr Männer als Frauen wohnungslos sind, weil es ja auch dieses Phänomen gibt, dass Frauen sich eher durchlavieren, vielleicht mal da schlafen, mal dort schlafen. Also diese versteckte Obdachlosigkeit bei Frauen. Gibt es da Statistiken dazu, wie es tatsächlich ist?
Ja, das stimmt total. Nur rund 1/3 der wohnungslosen Menschen sind Frauen. Das hat mir auch eine Sprecherin der Caritas Wien gesagt. Und noch eine Zahl habe ich dazu, nämlich zur Altersverteilung. Und zwar ist da ebenfalls 1/3 der obdachlosen Menschen jünger als 30 Jahre alt.
Also 1/3 ist jetzt nicht die Mehrheit. Aber wenn ich jetzt ein Menschenleben heranziehe und überlege, dass man wahrscheinlich so unter 15-Jährige eher nicht obdachlos sein werden, dann ist 1/3 schon wieder viel in der Relation.
Stimmt eigentlich.
Ich meine, ich persönlich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ehrlicherweise. Was das heißt, ohne Wohnung dazustehen.
Herbert hat sich's auch nicht vorstellen können, hat er mir gesagt. Wie ist das Leben ohne Wohnung?
Für mich war das eine komplett neue Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mit denen vorher überhaupt keinen Berührungspunkt gehabt. Ich habe gewusst, dass die Karre das gibt, weil er logischerweise mit der Zeitung gekommen ist bei meiner Freundin in die Wohnung. Das war so der einzige Berührungspunkt. Aber dann selber mal drinnen zu sein und so wie das funktioniert, war am Anfang ja richtig hart. Aber du gewöhnst dich dran, du kriegst einen Schlafplatz in einem Notquartier bei der Gruft, vis-à-vis von der Gruft. Und ja, du musst halt dann alle Wochen zum Sozialarbeiter gehen, diesen Schlafplatz erneuern. Er gibt da viele Dinge vor, die du machen musst. Er hat mich auch immer unterstützt, er hat immer für Fragen erreichbar gewesen. Und das hat mir diese wohnungslosen Szene ein bisschen erleichtert.
Das heißt, du hast gar nicht wirklich auf der Straße geschlafen, sondern warst immer in einer Notschlafstelle der Gruft.
Gott sei Dank, nein, weil ich glaube nicht, dass ich es überlebt hätte, wenn ich ehrlich bin. Also ich war es ja gewohnt, immer in einem Bett zu schlafen. Also es war extreme Umstellung, mit 70 Leuten in so einem großen Schlafsaal zu schlafen, wie es in der Gruft ist. Aber es war immer meine Einstellung, war, ich habe mich da reingebracht und nur ich kann mich wieder da rausbringen. Das war immer mein Gedanke, wenn irgendwie Zweifel kommen, dann sagen, okay, in dem Moment, wo ich dort war, habe ich auch dort hingehört. Ich war immer in der Notschlafstelle der Gruft, ja, bis ich wieder in mein eigenes Zimmer gehabt habe, in der Gänsbacher Gasse für 4 Monate und dann bin ich wieder in meine eigene Wohnung eingezogen, ja.
Hast du dort Freundschaften geschlossen?
Natürlich. Also am Anfang, wie ich noch 6 Monate vor der Gruft in dieses Zimmer in die Gänsbacher Gasse gekommen bin, ich jeden Tag am Abend zur Gruft gefahren, wo die Leute gewusst haben, die gingen ins Notquartier. Um 21.30 Uhr bin ich auch durchgestanden, habe mit einer plaudert, habe mit einer gequatscht. Aber das war so 2 Monate und dann ist diese Zeit immer weniger geworden, wo ich hingefahren bin, weil ich mein eigenes Leben an meine Wohnung angepasst habe, an den Rhythmus, den ich dann gehabt habe.
Wie war das zu dem Zeitpunkt, als du wohnungslos geworden bist, mit den Freunden, die du damals hattest?
Von meinem Umfeld, das ich damals hatte, haben mich eigentlich komplett verabschiedet. Ich habe nur noch ein bisschen in Kontakt gehalten zu der Familie meiner verstorbenen Freundin. Aber ansonsten habe ich alle Kontakte eigentlich gecancelt sozusagen und habe mich eigentlich nur auf mich konzentriert und auf das, dass ich das verarbeiten konnte, was da passiert ist. Aber das war mir auch gar nicht unangenehm, weil, wie gesagt, ein neuer Lebensabschnitt von mir begonnen hat. Ich habe ganz was anderes gemacht wie vorher. Und deswegen habe ich diese Freundschaften auch nicht mehr gehalten, wenn ich ehrlich bin.
Hast du dann öfters an die Zeit vor deiner Obdachlosigkeit zurückgedacht?
Ich habe es jetzt einmal zu meiner Freundin gesagt, wenn wir morgen da geredet haben, habe ich gesagt, ich bereue das nicht, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe einen harten Preis dafür gezahlt, wenn meine Freundin nicht verstorben wäre, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Aber ich möchte da nie ganz anders mehr sein. Also ich habe eine tolle Freundin, ich habe Kinder, Enkelkinder, ich habe einen tollen Job, der wo ich in der Früh aufstehe und gerne in die Arbeit gehe. Ich habe noch in meinem Leben gedacht, vor 20 Jahren, wenn einer gesagt hat, dass ich mal mit Menschen arbeite, hätte ich gesagt, hey, was rockst du, mein Freund, das kann nicht gesund sein.
Was genau machst du bei der Caritas?
Also ich arbeite mit wohnungslosen Menschen, die nicht versichert sind in Österreich. Wir haben einen medizinischen Bereich im Haus. Die Leute, die auf der Straße krank werden, kommen ins Krankenhaus und kommen dann zu uns übergangsweise, dass sie wieder gesund werden, sodass sie wieder fit sind für die Straße oder für andere Tätigen zurück ins Heimatland etc. Und das macht mir unglaublich Spaß, mit den Leuten zum Arzt zu gehen, ins Krankenhaus zu gehen, sie unterstützen bei der Sache, weil es oft schwierig ist, sprachlich. Und auch die Überwindung, du wirst im Krankenhaus nicht immer positiv angeschaut. Und wenn dann jemand dabei ist, der da so wie Halt gibt und sagt, hey, komm, wir ziehen das jetzt durch, zu zweit, ich bin da, ist für die Leute dann schon immer sehr, sehr positiv.
Deren Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich ganz klein, weil sie eben obdachlos sind.
Natürlich, weil du auf der Straße halt schon spürst, dass du halt nicht Teil dieser Gesellschaft bist. Ich stehe für diese Leute ein, wenn ich mit ihnen ins Krankenhaus fahre, weil die sich wie Wohnungslose behandelt werden im Krankenhaus. Die werden oft sitzen gelassen, stundenlang, weil sie nur angesoffen sind oder wie auch immer. Und wenn ich mit meinen Klienten dort hinfahre, dann stehe ich auch schon dreimal bei der Ding dort, bei der Anmeldung und sage, hey, wir sitzen jetzt 2 Stunden, Freunde, irgendwann. Also ich gehe dann so dermaßen am Senkel, bis eigentlich sage, hey, ja, nehmen wir den jetzt drauf, weil sonst. Also diese Leute haben es auch verdient, dass sie genauso behandelt waren wie jeder andere, auch wenn sie nicht versichert sind und nichts. Aber wir fahren nicht ins Krankenhaus, weil sie nichts haben. Also das sage ich dann immer zur Doktorin. Also wir sind nicht da, weil es uns Spaß macht, habe ich gesagt, oder weil wir euch zwar verarschen wollen, habe ich gesagt, sondern weil er wirklich was hat und Schmerzen hat. Ich sehe mir einfach als Sprachrohr für diese Leute, wenn ich wo hingehe, dass sie einfach fair behandelt werden. Nichts anderes will ich.
Vermutlich bist du als jemand, der weiß, wie es diesen Menschen geht, auch eine Vertrauensperson.
Natürlich. Also die Leute vertrauen mir, wenn ich mit einer wohin fahre, sage ich nicht mehr zu 100%, okay, ich stehe an deiner Seite, egal was da passiert. Und das merkt man schon auch im Haus, muss ich sagen, ich habe einen guten Kontakt zu allen Klienten. Sie freuen sich immer, wenn sie mich sehen und umgekehrt auch. Also. Und wir reden ganz anders miteinander, das sucht sie jetzt blöd an. Aber ich sage schon mal Worte, die meine Kollegen nicht sagen und trotzdem sagen die Leute, ist okay, weil auf der Straße wird ganz anders geredet, als wir, wenn zwei Sozialarbeiter miteinander reden. Also, das habe ich einer voraus, dass ich weiß, wie es ist, wenn du in einem Park sitzt und mit den Leuten quatscht und was da für Sprache herrscht. Und da ist ein Respekt auf andere Orte, da nicht über die Sprache.
Also, welche Ausbildung war das, die du gemacht hast?
Ich habe dann diese Peer-Ausbildung gemacht, Peer-Betreuungsausbildung, dass ich mit wohnungslosen Menschen auch arbeiten kann, gewisse so Grundlagen. Und dann habe ich halt diese Ausbildung gehabt, dass ich wirklich auch sagen kann, okay, ich kann in gewisse Situationen, dass ich weiß, wie ich reagiere, wie ich mich verhalten kann. Ich bin integriert in ein Team, es interessiert keinen in dem Team, ob ich einmal wohnungslos war. Meine Erfahrungen, wo ich aus der Zeit mitbringe, die bringe ich immer ins Team ein.
Bist du dann so eine Art Vorbild, weil du es sozusagen geschafft hast, eine eigene Wohnung zu bekommen?
Vorbild? Ich habe halt als versicherter Österreicher andere Möglichkeiten wie die Leute, die ich betreue, die was nicht versichert sind in Österreich. Ich habe ganz eine andere Ausgangsposition gehabt.
Also der Herbert arbeitet bei der Caritas in Wien. Wo genau?
Er arbeitet im Haus Jaro. Das Haus Jaro bietet nicht krankenversicherten, obdachlosen Menschen für bis zu 3 Monate einen Wohnplatz und die Möglichkeit, ihren Gesundheitszustand zu verbessern.
Das ist ja auch ein großes Thema. Obdachlosigkeit geht ja oft einher mit Krankheit, weil natürlich gerade diese Personen keine Krankenversicherung haben, damit auch keine Gesundheitsvorsorge. Und die Caritas ist ja grundsätzlich aktiv in der Obdachlosenhilfe, genauso wie die Diakonie. Weißt du, wie viele Leute da insgesamt bei der Caritas aktiv sind?
Also die Caritas ist wieder einmal getragen von der freiwilligen Arbeit. Insgesamt arbeiten mehr als 6.000 Menschen hauptberuflich bei der Caritas Wien.
Wobei Wien heißt in dem Fall Erzdiözese Wien, nehme ich an. Das heißt das Wiener Stadtgebiet und große Teile Niederösterreichs.
Rund 16.000 Menschen arbeiten allerdings ehrenamtlich bei der Caritas.
Also fast dreimal so viele Ehrenamtliche wie Hauptamtliche.
Genau. Ohne die würde das System wahrscheinlich nicht funktionieren.
Aber das Schöne ist ja, dass ja jeder mitmachen kann, weil es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man helfen kann.
Stimmt. Ist jede Hilfe willkommen.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Welche Themen bewegen dich? Finde heraus, welche Themenpersönlichkeit wirklich in dir steckt und mach unser WZ-Quiz. Ob Diskutierente, Wissensraudi oder doch Gossip-ReporterIn? Auf WZ.at decken wir alle Perspektiven ab. Auch deine. Den Link zum Quiz findest du in den Shownotes. Genug mit Werbung. Wir gehen zurück an Petra und Matthias ins Studio.
Und wenn wir uns jetzt noch konkret die Gruft anschauen, so arbeiten dort 50 Menschen. Das ist ein bunt gemischtes Team. Also SozialarbeiterInnen, PsychotherapeutInnen, BetreuerInnen, Zivildiener für die obdachlosen Menschen, die ebenfalls ganz bunt gemischt sind. Sie sind auch ein Abbild der Gesellschaft. Im Umgang miteinander sind sie aber dann doch anders als Menschen, die nicht obdachlos sind. Ihr werdet gleich hören, worauf ich hinaus möchte. Gibt es unter den Obdachlosen auch so eine Trennung und das sind die AusländerInnen, das sind die ÖsterreicherInnen oder ist da ganz egal, welche Herkunft man hat?
Also das glaube ich, das ist ganz egal. Also ich habe mit diesen und diesen Leuten zu tun gehabt, wie ich wohnungslos war. Und da herrscht da so ein Zusammenhalt. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine eigene Blase, eine eigene Welt. Diese Leute werden auf der Straße schief angeschaut, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, was hinter dem Schicksal steht. Man trifft jemanden auf der Straße, hat eine Meinung über den, eine optische Meinung und dann ist es so. Aber man weiß nicht, was dahinter steckt.
Macht dich so etwas wütend?
Wütend? Natürlich. Ich habe auch 43 Jahre meines Lebens so geurteilt, bis in der Szene war. So ehrlich bin ich. Also das ist einfach der erste Anhaltspunkt, was du hast, ist das Optische. Aber man nimmt sich halt dann wenig Zeit, dass man sich einmal hinsetzt, der auf der Parkbank da Bier trinkt und sagt, hey, Junge, warum bist du da? Was ist passiert? Diese Zeit nimmt man sich nicht. Man hat einen Vorurteil, da setze ich mich gar nicht zu, weil das will ich gar nicht hören oder sehen oder wissen.
Also welche Erfahrungen hast du gemacht, eher so ignoriert zu werden oder bist du auch beschimpft worden?
Nein, gar nicht. Aber wenn die Leute halt gewusst haben, dass ich zum Beispiel in der Gruft schlafe, dann war das ein No-Go für einen. Weil ich muss ja ein Säufer, Alkoholiker oder fauler Hund sein. Weil ich trinke keinen Alkohol und habe noch nie eine Zigaretten geraucht und war trotzdem in der Situation. Und ich habe immer gesagt, mich erwischt es nicht. Aber ich kann an jeden sagen, das geht so schnell, das kann man gar nicht glauben. Keiner ist safe.
Welche Rolle spielt Gewalt unter den obdachlosen Menschen?
Also ich glaube, Gewalt ist jetzt nicht ein Wohnungslosenproblem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Das ist, behaupte ich, dort und da ein Thema. Ich habe persönlich nicht wirklich viel damit zu tun gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also, mir sind auch ganz wenige Fälle bekannt. Das ist eher so, halt, dass Leute oder Jugendliche, die nicht aus dieser Szene kommen, auf Wohnungslose hinhauen oder vielleicht einmal andere Dinge machen. Aber so die Gewalt unter Wohnungslose kommt vor, aber ist sehr, sehr selten, weil du einen extremen Zusammenhalt hast, weil alle in der gleichen Situation sind.
Wie war das so mit Hygiene, Waschmöglichkeiten? Gab es da genug für dich?
Hat es genug gegeben in der Gruft, also ich war täglich duschen. Also diese Möglichkeiten bestehen, das liegt halt immer individuell an jedem selber, ob er das nutzen möchte oder nicht. Es gibt viele, die sagen, okay, ist mir eigentlich eh schon wurscht in der Situation, wo ich stecke, brauche ich mich waschen auch nicht mehr. bei meinen Klienten oder bei unseren Klienten im Haus ist es halt einfach, das ist halt eine unnötige Zeit. In der Zeit kann er schon wieder 3 rauchen oder 2 kleine Vino trinken oder was auch immer. Also, und wie gesagt, das ist halt einfach der Gesellschaft, wenn du draußen keine Wertschätzung kriegst, dann denkst du irgendwann einmal, was soll ich duschen gehen? Es ist eh scheißegal, was ich mache. Der wird an mir vorbeigehen, der interessiert sich nicht für mich.
Hast du viele Menschen getroffen, die obdachlos sind und einfach resigniert haben?
Natürlich, aber es sind auch die Rahmenbedingungen so, dass du musst halt immer warten. Jede Möglichkeit am Amt dauert extrem lange. Wie zum Beispiel mein Reisepass wieder gemacht habe, wenn ich hingehe, ein Foto machen, dort dann warten, bis der ausgestellt wird. Und du hast keine Beschäftigungsmöglichkeit, weil du kriegst mit dieser Wohnadresse gerufen oder Meldeadresse definitiv keinen Job. Ich habe diese Erfahrung halt gemacht, du gehst aufs AMS, der hat mir dann eh gesagt, mit der Adresse bei einer Bittengassen werden sie keinen Job finden. Sage ich, nee, warum bin ich dann da? Ist so die Frage. Ich kann nur jedem sagen, ein Job ist okay, aber wenn du keine Wohnung hast, wo du dich zurückziehen kannst, wo du abschalten kannst, wo du noch einen stressigen Tag eine Ruhe findest, nutzt dir der ganze Job nichts. Das heißt, du bist zum Nichtstun verdammt. Jetzt, was tust du dann? Dann kommt einer dazu, der trinkt halt gerade einen kleinen Wein, dann trinkst du da einen Wein mit und so. Ist das so ein Kreislauf halt? Wo du dann halt auch irgendwo einmal hängen bleiben kannst. Das ist halt auch sehr verlockend.
Weil du den Rhythmus angesprochen hast, hast du auch einen Rhythmus gehabt, wie du keine Wohnung gehabt hast, keine eigene Wohnung?
Natürlich. Also ich habe mir einen Rhythmus angewöhnt, in der Früh aufstehen, da bin ich duschen gegangen, wie die Dusche frei war. Dann bin ich zum Frühstück und dann habe ich versucht, viel draußen zu sein. Also ich habe das mit meiner Frau aufgearbeitet, weil die ist ja gestorben, ich habe mich selber kümmern müssen. Ich war viel draußen unterwegs, habe über viele Dinge aus meinem Leben nachgedacht, wo es nicht so gelaufen ist in meinem Leben vorher, wo ich glaubt habe, dass es super gelaufen ist. Das habe ich alles aufgearbeitet. Ich habe noch therapeutische Hilfe bekommen in der Gruft. Der war so freiwillig da. Der hat viele Gespräche mit mir gehabt, was mir auch immer so gesagt hat, hey, du weißt ja, wie es geht, du brauchst es nur anders machen.
Also hat der Herbert therapeutische Hilfe bekommen in der Gruft. Was gibt es da noch alles so?
Ja, also zur psychotherapeutischen Betreuung und Begleitung noch einmal, das ist ein ganz ein wesentlicher Teil, was die Arbeit der Caritas-MitarbeiterInnen der Gruft betrifft. Zu den anderen Angeboten noch ein paar Fakten vielleicht. Die Gruft ist 24 Stunden lang geöffnet, das ganze Jahr hindurch. Da gibt es 2 spezielle Angebote. Das eine ist eben die Notschlafstelle, wo der Herbert ja auch geschlafen hat. Die hat von 21.30 Uhr bis um 7.30 Uhr geöffnet, hat mir der Herbert gesagt. Und dann um 7.30 Uhr öffnet das Tageszentrum. Da können dann die obdachlosen Menschen von der Notschlafstelle ins Tageszentrum wechseln und dort frühstücken.
Und Mittagessen gibt es dort auch oder müssen Sie sich das woanders besorgen?
Mittagessen gibt es auch in der Gruft. Täglich werden ca. 240 Mahlzeiten ausgegeben.
Das heißt, wenn ich jetzt Frühstück, Mittagessen, Abendessen kriege, 240 durch 3 sind ca. 80 Personen, die da verköstigt werden.
Du bist echt ein Rechengenie. Ja, es stimmt.
Naja, so schwer war die Rechnung jetzt nicht. Aber wie viele es im Jahr sind, kann ich das nicht ausrechnen, ehrlicherweise.
Ha, da kann ich jetzt auch wieder eine Zahl nennen. Und zwar hat mir das die Caritas Wien gesagt, es waren mehr als 81.500 Mahlzeiten im vergangenen Jahr.
Ja, das ist eine schöne Zahl. Jedenfalls bekommt man dort alles, was man braucht, wenn man obdachlos ist, um über die Runden zu kommen, offenbar.
Ja, das auf jeden Fall. Also verhungern muss, glaube ich, niemand, der in Österreich obdachlos ist. Aber Herbert hat eine ganz bestimmte Sache ganz besonders vermisst. Wonach hast du dich in der Zeit deiner Obdachlosigkeit am meisten gesehnt?
Am meisten gesehnt in der Wohnungslosigkeit, das klingt jetzt verrückt, wenn ich das sage. Ich wollte nur einmal meiner verstorbenen Freundin gegenübertreten und wollte ihr das alles sagen, wo sie eigentlich nie gesagt habe. Das ist das, was mich monatelang, jahrelang schon beschäftigt, ist das. Alles das, was sie mir immer gesagt hat und wo ich nicht drauf geguckt habe, das würde ich sagen, hey, hast du 100% recht gehabt. Tut mir leid. Das war für mich das Größte, dass ich dass da nichts mehr zurückgekommen ist. Dass das da nichts mehr zurückkommt, wenn ich das sage. Die Wertschätzung, was sie eigentlich verdient gehabt hat, die habe ich ihr leider nie gegeben auf die Art, wie sie es verdient gehabt hat. Und das hätte ich gern noch gut. Ich kann nur an jeden raten, immer gut zuzuhören, wenn ein anderer was sagt. Ich habe nicht gut zugehört und ich hätte auch behauptet, ohne diesen Super-Gau, ohne diesen richtigen Niederlage in meinem Leben, wäre ich nicht aufgewacht und wäre nicht munter geworden.
Also wenn du das Leben jetzt vorher und nachher vergleichst, hat eigentlich die Obdachlosigkeit dich weitergebracht, dich persönlich?
Ja. Ich war mein Leben lang ein Egoist, bis zu diesem Tag, wo ich in die Gruft gegangen bin. Ich habe vorher, hat es meinen Weg gegeben, und wer nicht mitgekommen ist, ist einfach liegen geblieben. Auch meine Kinder haben nicht deinen Vater gehabt, was sie eigentlich verdient gehabt hätten. Aber ja, der Tod von meiner Freundin hat mir gezeigt, wie viel ich im Leben versäumt habe. Wie viele Dinge ich gern gemacht hätte, was ich nicht gemacht habe, weil ich einfach nur mich gesehen habe und die anderen nicht. Und ich habe erst gemerkt, wie sie verstorben ist, was wirklich bedeutet hat für mich. Man nimmt das immer so als selbstverständlich am Partner oder wohnen oder es nimmt man alles für selbstverständlich, aber eigentlich ist das nicht. Und erst wenn das alles weg ist, dann weißt du, okay, wie viel dir das eigentlich bedeutet und wie wenig du das zu schätzen gewusst hast. Wie meine Frau verstorben ist und die Wohnung eingegangen bist, hast du gedacht, okay, das Wichtigste fehlt eigentlich. Alles andere, was da drinnen steht, du brauchst es nicht einmal. Die ganzen Kasteln und die ganzen Dekosachen, die hätte ich alles eintauscht gegen das Leben von meiner Freundin. Und ich habe durch die Wohnungslosigkeit gesehen, mit wie wenig, dass man eigentlich glücklich sein kann, wie wenig, dass man zum Leben braucht, um trotzdem ein erfülltes Leben zu haben. Wichtig sind die Leute in deinem Leben, wichtig sind die Dinge, die du mit diesen Leuten erlebst, weil das ist das Einzige, was am Ende des Tages bleibt. Das sind die Erinnerungen. Und heute ist meine Freundin das Wichtigste und Hund kotzen, wenn ich heimkomme und dass die betreut sind und was auch immer. Meine Familie, ich freue mich, wenn meine Kinder und Enkelkinder kommen. Der Kontakt ist viel besser wie vorher, regelmäßiger. Und das ist einfach, ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und ich habe einen harten Preis gezahlt. Aber das ist so.
Seit wann hast du die Freundin?
Also seit 2022, ja, also seit Juli 2022. Und sie hat ein ähnliches Schicksal mit ihrem Mann gehabt. Also wir wissen, wie es ist, wenn der andere mal vielleicht ein bisschen nicht so gut drauf ist, und wir wissen, wie es den anderen geht. Wir hätten sie nie kennengelernt, wenn das bei mir nicht passiert, wenn das bei ihr nicht passiert war. Sie hat auch zwei Kinder. Also ja, wir sind so eine große Patchwork-Familie, hat sie am Anfang immer gesagt, wenn wir sie kennengelernt haben. Jeder versteht sie untereinander gut, und wenn wir sie treffen und beieinander sitzen, das passt.
War deine Freundin auch wohnungslos?
Nein. Sie hat mit denen überhaupt keinen Berührungspunkt gehabt, und ich habe ihr das auch von Anfang an ehrlich gesagt. Sie ist trotzdem sitzen geblieben.
Sprecht auch in der Familie noch manchmal drüber, dass du einmal obdachlos warst. Wissen deine Enkel das zum Beispiel?
Für das sind sie noch zu klein. Aber sie werden es definitiv erfahren, weil ich glaube, dass ich mich nicht schämen muss für das. Ich habe Fehler gemacht im Leben, ich war wohnungslos, aber ich habe niemandem etwas getan, ich habe keinen umgebracht, ich habe nichts getan, außer dass ich meine Fehler aufgearbeitet habe. Ich habe einen Schlafraum mit 70 anderen geschlafen, durch meine Schuld.
Würdest du dir irgendetwas von der Politik wünschen?
Von der Politik wünschen? Ja, wohnungslose Menschen bringen da halt keine Wählerstimmen. Deswegen wird es halt von der Politik, so ist meine Meinung, persönliche, eher links liegen gelassen. Also ich würde mir halt einmal wünschen, dass der Bürgermeister in der Gruft kommt und einmal diese Leute sieht, die dort sitzen, und vielleicht einmal Essen austeilt oder vielleicht einmal sagt, okay, ich setze mich da rein. Einmal, dass man vielleicht einer breiten Öffentlichkeit nahebringt, dass wohnungslose Menschen nicht nur Alkoholiker, faule Hund und Säufer sind, sondern auch Menschen, die richtig was gelernt haben in ihrem Leben, die Berufsausbildung haben, die, wie gesagt, durch Schicksalsschläge oder andere Dinge in die Situation gekommen sind. Das würde ich mir schon wünschen, ja.
Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen?
Mehr Akzeptanz. Dass man dieses Vorurteil vielleicht in einem persönlichen Gespräch abbaut oder vielleicht einmal Zeit nimmt und sagt, boah, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, wenn ich ihn anschaue.
Also hätte dir das schon noch etwas gegeben, wenn ich mich zum Beispiel zu dir gesetzt hätte, mit dir geplaudert hätte?
Ich glaube, dass jeder Mensch, der wohnungslos ist und da sitzt einer super und mit dir redet, glaube ich, dass der ein gutes Gefühl gibt. Ein gutes Gefühl zu sagen, hey, der hat mich nicht vergessen. Der setzt sich super, der gibt mir Zigaretten, der quatscht 10 Minuten mit mir. Super.
Schmiedest du noch Pläne für die Zukunft oder lebst du jetzt wirklich so für den Augenblick, für den Moment?
Natürlich würde ich gerne meine Enkelkinder aufwachsen sehen, was in 20 Jahren ist oder was auch immer. Aber ich schließe so jeden Tag an, wenn ich in der Früh nicht mehr munter bin, weiß ich, okay, es war wieder ein geiler Tag, ich habe alles getan und ich habe alles gemacht in meinem Leben, was ich wollen habe bis jetzt. Und es ist so auf 50-50, würde ich sagen. Ich würde gern wissen, was in 20 Jahren ist, aber ich erwarte mir es nicht. So planen voraus, so weit, das tue ich eigentlich nicht mehr. Nein.
Zu weit vorausplanen bringt also gar nichts, meint der Herbert. Weil es so schnell gehen kann, dass plötzlich alles anders ist und sich das ganze Leben um 180 Grad dreht. Das finde ich ein starker Satz von ihm. Keiner ist safe.
Genau. Keiner weiß dadurch aber auch, welche Schicksale oft hinter einer Wohnungslosigkeit stehen. Und was ich auch für mich wirklich so mitgenommen habe, das nächste Mal setze ich mich dazu, wenn auf der Parkbank jemand sitzt und wohnungslos zu sein scheint. Dann spreche ich mit ihm, plaudere mit ihm ein bisschen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Weg.
Was mich ja am meisten am Herbert beeindruckt, ist, dass er immer Herr der Lage geblieben ist. Es war ja seine ganz bewusste Entscheidung, diesen sozialen Abstieg, sage ich mal, zu vollziehen, abzustürzen, auf den Boden zu landen, um sich dann nachher wieder selber aufzurappeln.
Und springender Punkt war dann aber schlussendlich, glaube ich, auch, dass er dann dennoch Hilfe angenommen hat.
Ja, also von dem her weiß ich schon, was ich jetzt tun werde.
Und was?
Ich werde jetzt einmal ein paar Freunde anrufen und fragen, wie es ihnen so geht, wo ich schon länger nicht mehr mit ihnen geredet habe, weil wer weiß, vielleicht bräuchten sie Hilfe und trauen sich es nur gar nicht sagen und ich käme gar nicht auf die Idee, dass sie Hilfe brauchen.
Das ist eine gute Idee.
Deshalb sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen, weil ich muss jetzt dringend telefonieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört euch nächste Woche wieder WZ weitergedacht.
Und ihr könnt uns gerne abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, wir hören uns.